Faces of Moms.
Der Podcast von Faces of Moms.
Zu unserem Buch Bis eine weint.
Faces of Moms, das sind wir, Nathalie
und Nicole.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Theresa. Wir freuen uns mega, dass du heute hier bei uns bist. Wir stellen dich ganz kurz vor. Theresa Bücker ist freie Journalistin, Moderatorin und Beraterin und hat kürzlich ihr neues Buch Alle Zeit veröffentlicht. Als Journalistin arbeitet Theresa seit über 15 Jahren zu gesellschaftspolitischen Fragen der Gegenwart und Zukunft und schreibt unter anderem seit 2019 die Kolumne Freie Radikale für das Süddeutsche Zeitung Magazin. Vor ihrer Freiberuflichkeit war Theresa Chefredakteurin von Edition F und wurde auch 2017 als Journalistin des Jahres ausgezeichnet. Theresa diskutiert auf Konferenzen, im Fernsehen und in Workshops regelmäßig über den Wandel in der Arbeitswelt, Gerechtigkeit, Macht, sexuelle Selbstbestimmung, Familienpolitik und auch Kinderrechte. Und heute möchten wir uns mit dir in diesem Podcast ganz dem Thema von im Zusammenhang von Care, also Fürsorgearbeit und Zeit auf unsere Gesellschaft und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft sprechen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Danke für die Einladung. Hallo.
Hallo, Theresa. Freue mich auch, dich mal zu sehen auch. Vielleicht um ganz kurz etwas niedrigschwellig einzusteigen, würde uns interessieren, weil wir jetzt auch gerade im Vorgespräch schon gehört haben, du hast die Hälfte der Ferien, der Sommerferien schon hinter dir. Was waren denn so die Highs und Lows der letzten Woche für dich?
Also ich habe die letzte Woche, da in Berlin gerade Sommerferien sind, mit meinem Partner und meinen beiden Kindern verbracht und der Alltag war sehr dicht. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, was da die Highs und Lows waren. Also ich bin noch nicht mal zum Nachdenken gekommen. Das ist ja auch das Paradoxe, gerade für Eltern oder für Care-Verantwortliche, dass die freie Zeit, die Wochenenden oder auch die Ferien sind ja oftmals fordernder als der Alltag, in dem man Beruf und Care hat. Und ich habe zu meinem Partner vor ein paar Tagen gesagt, ich werde mit jedem Tag urlaubsreifer. Also wenn man dann zurückkommt in den Job nach den Ferien, erholt man sich am Schreibtisch eigentlich wieder ein Stück. Aber die viele Zeit mit den Kindern ist natürlich auch schön. Also das ist schon auch vielleicht das High daran, dass man sie wirklich rund um die Uhr erleben kann, sehr viel mehr mitbekommt, weil es ja auch gerade bei älteren Kindern so ist, bei Schulkindern, wenn man die fragt, wie war dein Tag, wie war es in der Schule, die hassen ja diese Frage, die erzählen dann nicht. Mhm. Aber in den Ferien fangen sie dann irgendwann an, von selbst zu erzählen, was sie erlebt haben. Und das ist so total schön, dass man wirklich sehen kann, dass viel gemeinsame Zeit Bindungen stärkt. Und das nicht nur zwischen Eltern und Kindern, sondern eigentlich zwischen allen Menschen ist wirklich viel gemeinsam verbrachte Zeit der gesellschaftliche Kitt, von dem, würde ich sagen, wir oft zu wenig haben.
Mhm. Ja, da sind schon mega viele gute Impulse auch für unsere Diskussion vielleicht später auch noch. Was war denn dann so dein Low, wenn du da nochmal drauf eingehen magst? Oder ist es schon damit quasi beschrieben?
Also ich würde es gar nicht als Low beschreiben, aber es ist ja... Man wird ja als Elternteil auch nicht klüger, weil man jedes Mal dann doch wieder in die Ferien geht und denkt, ach, vielleicht habe ich irgendwo Zeit für mich. Und mit jüngeren Kindern ist das relativ unrealistisch und es ist einfach sehr, sehr fordernd. Und ich habe natürlich viel zu viele Bücher mitgenommen und ich glaube, ich habe 10 Stück mitgenommen. Ich habe es in den 2 Wochen immerhin 2 gelesen. Das war schon mal ganz gut.
Oh, das ist nicht schlecht.
Ja, aber dann sich immer wieder selbst abzugleichen mit den eigenen Ansprüchen und Ideen und zu merken, wie die Realität und der Alltag tatsächlich sind. Und mein älteres Kind ist jetzt 8,5 und dann zu realisieren, nee, so wirklich in der Realität kommt man niemals an. Man lebt immer in unterschiedlichen Realitäten gleichzeitig von so möchte ich eigentlich meinen Alltag gestalten und so ist er eigentlich. Obwohl das ja eigentlich auch ganz schön ist, dass man sich nicht zu stark anpasst und dann vielleicht als Mutter überhaupt kein Buch mehr mit in die Ferien nimmt.
Ja, stimmt. Das wäre natürlich nicht gut, ja, das stimmt. Wie ist denn so deine Definition von Zeit? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Ja, also die ist tatsächlich im Endmanuskript rausgefallen. Ich hatte, es gab noch ein anderes erstes Kapitel, was eher theoretisch war, aber das war, glaube ich, ganz normal in der Recherche, weil ich mich natürlich mit unterschiedlichen Definitionen von Zeit, die andere entwickelt haben, beschäftigt habe. Und was für mich die griffigste Definition ist, ist eben nichts Physikalisches, sondern ich würde sagen, dass Zeit etwas ist, also für uns im sozialen Sinne, das zwischen Menschen entsteht. Weil ob ich zu wenig Zeit habe oder auch zu viel, hat immer andere Menschen als Bezugspunkte. Ich hatte in dem Kapitel, was es jetzt nicht mehr gibt, geschrieben, in dem Moment, wo ich alleine als letzter Mensch auf der Welt auf einer Insel bin, verliert Zeit seine Bedeutung, weil ich sie nicht mehr auf andere ausrichte. Ich habe ja nur zu wenig Zeit in dem Moment, wo ich zu spät zu einem Treffen komme, wo ich merke, ich schaffe all die Aufgaben bei der Arbeit oder zu Hause nicht. Und deswegen entsteht Zeit eben immer wechselseitig. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir gesellschaftlich über Zeit sprechen, dass wir dann eigentlich merken, dass individuelles Zeitmanagement viel, viel zu kurz greift, weil ich muss ja immer andere Menschen mitdenken. Also ich kann ja meine Zeit so gut einteilen, wie ich möchte. Wenn ich für andere verantwortlich bin oder wenn ich andere Menschen treffen möchte, spielt das mit rein. Und das Zeit als Beziehungsmittel spielt ja auch gerade in Paarkonstellationen, in Familien eine große Rolle, weil da über die verfügbare Zeit eben auch Macht ausgeübt wird oder Gerechtigkeit und Partnerschaft hergestellt wird, weil man sich immer wieder bewusst machen muss, wie greife ich eigentlich auf die Zeit der Menschen in meinem Umfeld zu? Also das funktioniert, oder das betrifft nicht nur die PartnerInnen-Ebene oder auch das berufliche Umfeld, wo das ja auch passiert. Also das ist auch etwas, das ich im Buch aufgeschrieben habe, dass innerhalb von Hierarchieebenen in Unternehmen haben Menschen eben auch unterschiedlichen Zugriff auf ihre Zeit. Wenn ich Vorgesetzte bin, stelle ich den Menschen, die unter mir arbeiten, einfach Termine in den Kalender und die müssen dann kommen, während das umgekehrt eben nicht geht. Und man das eben auch auf hohen Hierarchieebenen oft merkt, dass das Warten als Machtmittel oder eine Verknappung von Zeit als Machtmittel genutzt wird. Zum Beispiel die Professorin, die nur einmal in der Woche eine Sprechstunde hat oder wie lange man auf Ämtern oder bei ÄrztInnen wartet. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Gedanken, wenn wir über Zeit nachdenken, zu sehen, wie ich Zeit eben gegenüber anderen Menschen auch nutze, um die Beziehung zu gestalten oder wie meine Zeit eben auch durch andere gestaltet oder verengt wird und dass das ganz, ganz wichtige Aushandlungsprozesse sind. Aber eben diese Idee des individuellen Zeitmanagements eigentlich nirgendwo hinführt, es sei denn, ich bin der letzte Mensch auf der Erde.
Spannender Ansatz, ja. Sehr interessant. Wann war dir denn persönlich das erste Mal bewusst, dass du keine Zeit hast? Oder wann war so bei dir der Ursprungsgedanke, so scheiße, ich schaff's nicht oder ich kann diese Aufgaben nicht bewältigen oder je nachdem, wie das bei dir sich ausgewirkt hat.
Das wirkliche Empfinden von Zeitknappheit hatte ich das erste Mal im Studium, würde ich sagen. Also man weiß aus der soziologischen Forschung, dass das schon bei Kindern anfängt, dass eigentlich in dem Moment, wo wir Zeitknappheit empfinden können, wir die Zeit in Gänze begriffen haben. Was auch traurig ist, weil das ist eine negative Definition von Zeitkompetenz. Aber dadurch, dass ich in der Schule immer sehr gut klar gekommen bin, habe ich das zum Beispiel bei Klassenarbeiten und Klausuren, habe ich diese Zeitknappheit noch nicht so gespürt. Da hat die Zeit meistens gereicht, um die Aufgaben zu bewältigen. Aber dann im Studium hatte ich einfach das Nebeneinander von Kursen, aber auch von dem Job, über den ich Geld verdient habe und dann die sehr langen Wege in der Großstadt. Bei mir war es zum Beispiel gleich im Studium so, dass mein Hauptfach und die Nebenfächer, die ich hatte, lagen in unterschiedlichen Stadtteilen, sodass man den Stundenplan überhaupt nicht so gestalten konnte, dass man nach dem einen Kurs am Hauptstandort den nächsten dranhängen konnte, was den ganzen Stundenplan unheimlich komplex gemacht hat. Und dann habe ich eben auch noch gearbeitet, auch wiederum in einem anderen Stadtteil. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie passt das alles gar nicht. Und das ist auch was, was junge Menschen in der Ausbildung heute noch viel stärker erleben, was man ja auch sehen kann. Es sind vor einigen Wochen erst wieder Daten zur psychischen Gesundheit von Studierenden veröffentlicht worden, die sehr hohe Burnout-Raten haben. Und das ist ein Zustand, der sich verstärkt, der vor 20, 30 Jahren eben noch nicht so akut war, was auch ein bisschen mit gerade die Debatte um den Fachkräftemangel und wie junge Menschen arbeiten erklärt, würde ich sagen, weil eben schon Kinder in der Schule, Jugendliche und dann junge Menschen in der Ausbildung sehr viel mehr diesem Zeitdruck ausgesetzt sind und gar nicht erst die Erfahrung in der Ausbildung oder im Berufsleben machen, dass die Zeit erst da knapp wird. Die merken das schon vorher und deswegen ist es auch logisch, dass junge Menschen sagen, nee, ich möchte nicht 5 Tage die Woche arbeiten. Mhm.
Kannst du für dich definieren, wo oder was ist so deine Erklärung im Großen und Ganzen, woher das kommt oder warum das so krass gespürt wird gerade?
Wir leben ja in einem Gesellschaftsmodell, das vor allem von Individualismus geprägt ist. Also in Deutschland ist auch der Satz eben sehr stark, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und man soll das meiste aus dem eigenen Leben herausholen. Und das verinnerlichen wir als Glaubenssätze unheimlich stark, dass es an uns liegt, was aus uns wird. Und das führt eben dazu, dass der Leistungsdruck über allem schwebt. Ich würde auch sagen, er hat einfach in den Bildungsinstitutionen mehr Einzug gefunden, als das früher noch so war. Und das hat ganz unterschiedliche Erklärungen. Das kann man nicht nur an einer Ursache festmachen, aber man sagt ja auch zum Beispiel, dass unter den jüngeren Eltern eine Intensivierung der Elternschaft stattgefunden hat. Der englische Begriff ist Intensive Parenting, den habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass auch Eltern, auch dadurch, dass Familien heute weniger Kinder bekommen, sich sehr viel stärker auf die wenigen Kinder oder das Einzelkind, das sie haben, fokussieren, das auch sehr stark in der Schule begleiten, weil wir haben ja auch den paradoxen Befund, dass mehr Mütter erwerbstätig sind, also auch mehr Zeit außerhalb der eigenen Familie verbringen und die Zeit, die Mütter mit Kindern verbringen, aber trotzdem gestiegen ist. Also da sieht man die Intensivierung. Mhm. Zum einen fokussieren sich Mütter auf eigene berufliche Biografien, aufs eigene Geld verdienen, fühlen sich aber gleichzeitig auch für den Bildungserfolg der Kinder verantwortlich und verbringen viel Zeit mit den Kindern. Das heißt, die Zeit, die am Ende noch übrig bleibt für eigene persönliche Bedürfnisse, die schrumpft zusammen. Und diese Glaubenssätze wieder rauszubekommen, dass eben man nicht alles alleine schaffen muss, dass ganz viel strukturell bedingt ist, das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die natürlich auch auf Widerstand stößt, weil sie nicht im Interesse aller ist. Aber da sehe ich besonders eben feministische Bewegungen oder auch eigentlich Familienpolitik, Bildungspolitik in der Aufgabe, das zu tun, weil das eben immer früher zu einer Überforderung führt. Weil wenn wir sehen, dass schon Jugendliche in der Schule unterm Leistungsdruck eigentlich zerbrechen und sich das im Studium fortsetzt, das kann ja kein Bild davon sein, wie wir auch ausbilden wollen, dass wir junge Menschen schon bevor sie überhaupt in die Berufswelt übertreten, ausbrennen. Das ist eigentlich komplett absurd. Und da müsste dringend gefragt werden, wie kann man das eigentlich verändern? Das wird aber nicht getan und das ist so der nächste gesellschaftliche Knackpunkt. Wir haben ja eine Gesellschaft, die immer älter wird. Wir haben den demografischen Wandel. Der Anteil älterer Menschen überwiegt dem Anteil der jungen Leute, der Jugendlichen massiv. Und so geraten die jungen Menschen und Kinder eben auch immer weiter aus dem Blick und wir haben keine gesellschaftlichen Debatten über ihre spezifischen Problemlagen. Und das wird mehr und mehr als Nischeninteresse eingeordnet, was auch nicht sein kann, weil natürlich gestalten junge Menschen die Gesellschaft mit, werden die Gesellschaft in den kommenden Jahren prägen und zu sagen, das sind so wenige, damit müssen wir uns nicht beschäftigen, das ist grundfalsch, weil wir auch wiederum von den jungen Menschen abhängig sein werden und sind, wenn die einmal in der Erwachsenenphase sind.
Ja, absolut. Ist es dann, also eine sehr spezielle Frage jetzt in dem Kontext, ist es dann vielleicht verständlich möchte ich nicht sagen, aber ist es dann in manchen Individuen vielleicht begründet, warum es auch immer mehr antifeministische Stimmen gibt, die laut werden, die sagen, naja, ich sehe mein Ziel darin, die Familie zu Hause, die Care-Arbeit zu 100% übernehmen.
Ja, das kann zum Teil sein, obwohl ich sagen würde, man kann ja auch auf den steigenden Druck anders reagieren. Aber was ich auch immer sage in Gleichstellungs- und familienpolitischen Diskussionen ist, dass aktuell eine Familie mit traditionellen Rollenmodellen zu leben, was entweder heißt, der männliche Partner in heterosexuellen Konstellationen arbeitet Vollzeit und die Partnerin pausiert mehrere Jahre oder arbeitet in ihrem Beruf nur noch in Teilzeit, dass das Modell ist, was weniger anstrengend ist, als zu versuchen, gleichberechtigt zu leben. Und das hat dann erstmal weniger mit einer persönlichen antifeministischen Haltung zu tun, sondern das ist eine antifeministische Wirkung von den politischen und wirtschaftlichen Strukturen, die wir gerade haben, die eigentlich Paare in diesen Konstellationen festhalten. Und ich kann jedes Paar verstehen, was entweder halb unfreiwillig oder auch bewusst in dieser Konstellation landet, weil es Druck aus den Familien rausnehmen kann. Und mein Partner und ich, wir versuchen 50-50 zu leben. Oder auch wenn ich das beobachte im Bekanntenkreis, es ist durchaus mehr Aufwand und kann auch anstrengender sein. Also teilweise muss das Modell so gelebt werden, auch aus finanziellen Gründen. Aber Paare, die es können, gehen sehr oft in die traditionelle Aufteilung zurück, einfach weil es auch die eigene Gesundheit schützt oder die Kinder es brauchen, dass eben ein Elternteil mehr da ist. Man könnte natürlich auch sagen, also zum einen sollte es Kritik an den gesellschaftlichen und politischen Strukturen befördern, was ja auch passiert. Auf der anderen Seite fehlt dafür dann wieder die Kraft. Eine Reaktion könnte natürlich auch sein, dass ein Paar sagt, wir versuchen beide Teilzeit, beide in 30 Stunden zu arbeiten. Das geht auch. Diesen Gedanken müsste man viel mehr fördern. Ich denke, der scheitert auch so ein bisschen am Unwillen der Männer. Das gehört sicherlich auch dazu. Aber was eben passiert, ist, dass wenn das Ideal, was auch als politisches Ideal mehr und mehr von der Familienpolitik gesetzt wird, beide sollen möglichst in Vollzeit arbeiten, das setzt Familien gerade auch zeitlich unter Druck, weil die Erwachsenen und die Kinder in der Familie sehr klar wahrnehmen, uns fehlt einfach die Familienzeit. Weil man sieht es ja ganz klar, also in Ostdeutschland, das gehört auch immer dazu, haben viele Eltern ohnehin immer beide Vollzeit gearbeitet, auch wenn das nicht von beiden immer positiv bewertet wurde, das muss man auch sehen, das war ja auch kein feministisches Paradies. In Westdeutschland haben Familien sich sehr lange eher traditionell organisiert. Ich bin zum Beispiel auch, ich bin in NRW groß geworden, meine Mutter hat sehr lange beruflich pausiert, das heißt nur mein Vater hat Geld verdient und das heißt die Familie hat von ihrer Familienzeit ungefähr 40 Stunden plus Wege in die Wirtschaft abgegeben. Wenn wir jetzt ein Paar haben, wo beide in Vollzeit arbeiten, gibt diese Familie 80 Stunden und mehr in die Wirtschaft. Und das ist einfach eine große Summe Zeit, die ganz konkret in den Familien fehlt. Und dadurch entsteht dann der Zeitdruck. Und wenn man dann dagegen setzt, es könnte ja auch sein, dass beide PartnerInnen 25 oder 30 Stunden arbeiten, dann nähern wir uns den 40 Stunden zumindest schon wieder an. Auch wenn wir nicht an die 40 Stunden wieder rankommen, muss man auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, beide Partner müssen unbedingt 20 Stunden arbeiten, weil damals in Westdeutschland in den 80er Jahren gab es ja auch die Kinderbetreuung so nicht, die heute zumindest ein Stück weit besser ausgebaut ist und das abfängt. Und was mir an der Stelle noch wichtig wäre, wäre ein Klischee gerade zu rücken, weil ja eben oft gesagt wird, Familien sind mehr und mehr unter Druck, dass beide Partner Vollzeit arbeiten müssen. Wenn dem so wäre, dann würde man besonders in den niedrigen Einkommensgruppen Paare finden, die in der doppelten Vollzeit arbeiten. Das zeigen die Daten aber nicht. Die Daten zeigen, dass besonders Paare in doppelter Vollzeit arbeiten, die akademisch gebildet sind und die in hohen Einkommensgruppen arbeiten. Und in den niedrigen Einkommensgruppen Und bei Menschen mit einer formal niedrigen Qualifikation findet man noch häufiger das traditionelle Modell. Also es ist nicht so, dass die Arbeitsteilung sich vor allem entlang des Geldes ergibt, sondern das ist auch eine bewusste Entscheidung. Und man könnte gerade auch gut verdienenden Paaren sagen, es ist, wenn wir uns die Einkommensverhältnisse anschauen, nicht unbedingt notwendig, dass ihr beide Vollzeit arbeitet. Das ist oftmals eine Entscheidung, um Lebensstandard zu erreichen und halten zu können. Und wenn man wirklich merkt, der Zeitdruck ist da, ich möchte so eigentlich nicht Familie leben, dann haben gerade Menschen in hohen Einkommensgruppen eigentlich schon jetzt die Möglichkeit, das anders zu gestalten.
Mhm. Ja, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Wo ich nochmal vielleicht reingehen wollen würde, ist, wenn es um bewusste Entscheidungen geht, weil das ja doch auch immer etwas mit Privilegien auch zu tun hat, um dieses Wort, das ja jetzt auch schon sehr oft benutzt wird und auch inflationär benutzt wird. Aber ich finde, in dem Fall ist es schon auch wichtig, nochmal darüber zu sprechen, was denn Privilegien und auch vielleicht Machtgefälle und Machthierarchien, die du vorhin ja auch angesprochen hast, mit Zeit zu tun haben. Könntest du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen, auch in Bezug auf Care, das zu positionieren?
Ja, in den Diskussionen gerade um eine partnerschaftliche Aufteilung von Care wird sehr oft das Argument gebracht, Paare müssten das ja eigentlich nur verhandeln und Frauen müssten sich da durchsetzen. Und das ist eine sehr, sehr simple Sicht eben darauf, wie Entscheidungsprozesse funktionieren und wie Macht verteilt ist und warum es auch in den jüngeren Generationen noch immer nicht gelingt, dass es anders ausgehandelt wird. Und das hat ganz viel mit Wissen zu tun und mit Vorbildung und mit einem Bewusstsein. Und das muss man sich über die Zeit aneignen. Und Zeit ist eben immens wichtig, um die eigene Lebenssituation zu verstehen, zu durchdringen, um Gesellschaft zu verstehen. Und das heißt, dass bewusste Entscheidungen auch im Familienkontext eigentlich voraussetzen, dass ich mich mehrere Jahre lang damit beschäftigen konnte, was das eigentlich heißt und was da auf mich zukommt. Und das kann man überhaupt nicht voraussetzen. Also das könnte man vielleicht eher in dem Moment voraussetzen, wo das tatsächlich auch Thema in der Schule ist. Und das würde ich sagen, ist es bis heute nicht, dass Kinder und Jugendliche sich ganz bewusst damit auseinandersetzen können, was Lebensentscheidungen noch beinhalten jenseits des Berufs. Weil aus meiner Sicht hat Schule eine sehr starke Fokussierung auf berufliche Biografien. Und Almut Schnering und Sascha Verlon vom Equal Care Day haben diesen schönen Begriff der Care-Biografien eingeführt, wo sie vorstellen, dass Kinder und Jugendliche sich beispielsweise auch schon in Schulen damit auseinandersetzen können, wie sieht denn meine komplette Biografie aus? Also in welchen Care-Beziehungen möchte ich leben? Was heißt das dann wiederum auch für Ausbildung und Beruf, sodass Care eben als normaler Teil des Lebens schon Kindern mit auf den Weg gegeben wird? In dem Moment würde das Wissen vermittelt. Und ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin ja mit dem Buch auch sehr viel die letzten Monate auf Lesungen unterwegs gewesen. Und als feministische Journalistin bin ich schon sehr, sehr lange aktiv und denke immer, viel von dem Wissen ist selbstverständlich. Und ich merke dann immer wieder, dass das überhaupt nicht so ist, weil ich denke immer, ich erzähle hier alte Dinge, die niemanden interessieren. Aber für viele Menschen, auch für Frauen, ist vieles davon neu. Und ich habe die letzten Monate wirklich oft den Satz gehört, ich habe vor dem Buch gedacht, dass es mir nur alleine so geht und dass ich selbst was falsch mache. Und das hat mich total überrascht, weil ich habe wirklich gedacht, an dem Punkt sind wir weiter, dass eigentlich Frauen, die heute zwischen 20 und 40 sind, sehr gut Bescheid darüber wissen, dass es strukturelle Bedingungen sind, warum es so schwierig ist, mit Kindern berufstätig zu sein und was zu Konflikten in Paarbeziehungen führt. Aber das Wissen fehlt sehr, sehr vielen Frauen. Und das erhält man eben nicht nur aus Büchern oder Podcasts, die, glaube ich, einen wichtigen Beitrag leisten. Also das Wissen ist auf jeden Fall besser mittlerweile. Aber ganz, ganz viel lernt man im persönlichen Austausch. Und da ist wiederum ein Knackpunkt innerhalb der Gesellschaft, wo ich auch noch keine gute Idee habe, wie wir den lösen, aber erstmal als Problem benannt, dass wir wenig altersübergreifenden Diskurs haben. Also gerade mit den Altersgruppen, die nahe an uns liegen. Wir haben schon Austausch, vielleicht mit unserer eigenen Elterngeneration. aber hab ich viele Freundinnen, die 10 Jahre älter als ich sind oder 15? Habe ich gerade als Frau Ende 30 viel Austausch mit Frauen und anderen Menschen, die 25 sind? Und das, da würde ich sagen, da haben wir ein echtes Problem, dass gerade diese wichtigen Erfahrungen, wie verändert sich eigentlich mein Leben in dem Moment, wo ich Kinder bekomme, dass das nicht gut weitergegeben wird oder dass da auch nicht gefragt wird, weil wir eben da mit den Menschen, die 10 Jahre vor uns die Erfahrung machen, sehr wenig im Austausch stehen. Vielleicht gibt's mal ältere KollegInnen im Beruf, wo das so ein bisschen passiert, aber wir sind als Gesellschaft sehr altershomogen organisiert.
Ja, das stimmt. Das ist auch, wenn wir in unseren Freundeskreis zum Beispiel auch blicken, tatsächlich auch so, dass es auch für mich, ich bin Soziologin und habe die ganze strukturelle Ebene auch tatsächlich studiert, mehrere Jahre, und habe selber für mich das aber in Bezug auf meine Care-Biografie nie reflektiert. Also habe quasi, bin in dieselbe Richtung sozusagen gegangen und habe dieses traditionelle Rollenverständnis einfach aufgesaugt. Und ich fand es so spannend, sich daraus auch zu emanzipieren dann und zu merken, aber erst in dem Moment, als es mir am schlechtesten ging eigentlich, zu merken, ich schaffe das nicht, und dann sozusagen den Bezug zu bekommen zu dieser strukturellen Ebene und das sozusagen in einer sehr sensiblen und in einer sehr verletzlichen Zeit. Und ich glaube, das ist eben das Ding, dass man da, wenn man vielleicht auch das Vorwissen nicht hat oder auch das, die Zeit eben auch, sich das anzueignen, gar nicht rauskommt aus dieser Ebene und das vielleicht eben gar nicht auch auf sich überträgt. Also wenn ich auch in meinem Umfeld blicke, dass das ganz viele gar nicht auch an sich heranlassen, weil eben auch, glaube ich, der Zugang immer ein individueller ist. Also auch die Soziologie erlebt, finde ich, auch gerade, also diese gesellschaftliche Ebene, auch gerade so eine kleine Revolution, habe ich das Gefühl, weil das vorher doch auch immer ein psychologischer Zugang war, immer ein individueller, von sich auszugehen und eben nicht sozusagen zu merken, ich bin von der Gesellschaft auch tangiert und sie berührt mich und ich habe wieder eine Interaktion mit ihr. Also das fand ich auch jetzt irgendwie ganz spannend als Erkenntnis.
Ja, und das, wie du sagst, das müsste ja zum einen einfach schon viel früher als Denkweise auch vermittelt werden, also dass Kinder eben in der Schule lernen, auch in Strukturen zu denken und nicht nur, ich bin ein Individuum, das in die Welt hinausgeht. Und dann aber auch die Frage, wo sind gesellschaftliche Orte, an denen wir uns mit Themen auseinandersetzen, die uns jetzt noch gar nicht betreffen. Wie zum Beispiel, wenn ich Anfang 20 bin, wo kann ich denn eigentlich erfahren, wie es Eltern im Beruf geht? Aktuell setzt es ja immer Eigeninitiative voraus und Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen. Und eine gute Grundhaltung für jede Person ist natürlich, sich immer auch für die Lebenslagen anderer Menschen zu interessieren. Aber so wie unser Alltag gerade gestaltet ist, ist eben die Frage, wie und wo mache ich das eigentlich? Also ich würde sagen, es fängt jetzt teilweise schon in Unternehmen an, was gut ist, was natürlich auch wiederum voraussetzt, dass ich in solch einem Unternehmen arbeiten kann, dass eben auch öfter mal Inputs von außen reingeholt werden und die Mitarbeitenden die Chance haben, sich mit allen möglichen Themen auch auseinanderzusetzen, so wie es in Schulen ja auch teilweise dann passiert. Aber da bräuchten wir eigentlich eben gesellschaftliche Strukturen, wo wir sagen können, da kann neues Wissen, auch Wissen, das aktuell in meinem Alltag vielleicht überhaupt keine Rolle spielt, vermittelt werden und einfach mal, dass Menschen wieder stärker begreifen, dass sie eben Teil der Gesellschaft sind und dass es sich lohnt, sich für völlig andere Dinge zu interessieren. Ich sehe das auch ganz zentral jetzt bei Klimathemen. Wir bräuchten eigentlich Orte und Zeit, damit Menschen sich wirklich damit befassen können, was heißt Klimakrise? Welche Maßnahmen der Klimaanpassung gibt es? Welche Strategien sind eigentlich sinnvoll? Aber bei den aktuellen Gegebenheiten, eben auch mit den multiplen Krisen, die wir gerade haben, wie Inflation, Wohnungskrise, sind Menschen zeitlich und intellektuell so gefordert, dass es logisch ist, dass sie nicht auch noch Zeit und Ressourcen haben, sich mit Klimapolitik auseinanderzusetzen. Und da fände ich es politisch und gesellschaftlich wirklich klug zu fragen, wie schaffen wir Zeit und gesellschaftliche Begegnungsräume, wo das passieren kann, dass ich mich unter anderem mit diesem Thema, aber auch mit vielen anderen auseinandersetzen kann.
Da habe ich tatsächlich auch eine Praxisanmerkung, gerade weil ich diese Woche eine Ausstellung besuchen wollte, wo es um Thema Bauen, Architektur, gerade auch in diesem Hinblick, generationenübergreifend, Plätze schaffen in Städten, wie kann ein Austausch, wie können Community-Räume gemeinschaftlich genutzt werden. Und das war eine super tolle Ausstellung und es hat mich einfach überfordert. Es war so viel und ich konnte es nicht aufnehmen. Ich bin quasi nach der Hälfte, habe ich abgebrochen und gesagt, ich kann es mir einfach gerade nicht reinziehen. Es ist mir einfach zu viel. Und tatsächlich ein Aspekt ist eben auch, dass diese Gedankenanregungen, auch jetzt in Bezug auf Klima, wie zum Beispiel du genannt hast, das muss so niederschwellig mit angeboten werden, dass es einfach ein total einfaches ist, da auch Zugriff zu haben. Wir setzen zum Beispiel, wenn wir Veranstaltungen machen, auch immer voraus, okay, es darf keine Hürde sein, wo der Ort ist, um erreichbar zu sein. Es darf natürlich nichts kosten, der Eintritt muss gratis sein und stellen aber trotzdem auch immer wieder fest, dass wir trotzdem nur eine gewisse Personenbandbreite erreichen. Und wir haben auch immer wieder diskutiert, dass wir das viel früher ansetzen müssen. Eigentlich müssen wir in den Kindergärten aktiv werden, zum Beispiel jetzt, und nicht, um da die Eltern unbedingt abzuholen, sondern auch um diesen Care-Gedanken bei den Kindern mit zu integrieren und einzupflanzen.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause für unseren Sponsor und Partner Elamo. Elamo ist eine familiengeführte und faire Marke aus Hamburg und bietet wunderschöne und vor allem durchdachte Rucksäcke und Taschen an. Quasi treue Wegbegleiter für unsere Leben. Und dabei supporten sie zahlreiche soziale Impact-PartnerInnen, wie zum Beispiel uns, Faces of Moms. Unter www.elamo.me findet ihr Infos und den Produktshop.
Die niedrigschwellige Informationsvermittlung ist das eine. Das andere ist aber auch, was man aus der Verhaltensforschung weiß, dass Einstellungswandel primär über andere Personen, denen man vertraut, geschieht. Also das, was wir ja viel machen, auch durch die Digitalisierung, und gerade auch, wenn man kleine Kinder hat, ist, dass man abends alleine zu Hause sitzt und dann liest man vielleicht noch 10 Artikel oder hört einen Podcast, während man die Wohnung putzt. Aber es fehlt der Austausch dazu. Und ich brauche eigentlich reale, auch physische Begegnungen, um Themen, die mich bewegen, nochmal abzugleichen. Und da, wenn es gut läuft, komme ich auf neue Gedanken und ändere auch mal meine Meinung. Aber dass wir alle jetzt einfach nur mehr vor uns hinlesen oder mal eine Doku schauen, das reicht nicht aus. Wir müssen uns wirklich darüber austauschen können. Und da hat leider die Pandemie, glaube ich, so einen Graben aufgemacht, aus dem wir erstmal wieder rauskommen müssen, weil es eben eine sehr lange Zeit war, wo persönliche Begegnungen gefehlt haben. Also die haben teilweise auch online stattgefunden, aber die realen Begegnungen haben gefehlt. Und das wird jetzt wieder nachgeholt, was auch gut ist. Aber wir hatten eine sehr lange Zeit, wo der gesellschaftliche Austausch in physischen Räumen gefehlt hat. Und ich denke, man merkt das. Aber das ist vielen nicht bewusst. Das wird auch so nicht benannt, weil es ja auch ein Widerspruch ist. Wir verstehen uns als sehr modern. Wir haben das mit der Digitalisierung und den ganzen Zoom-Konferenzen und Remote-Work gut gemeistert. Sich dann aber einzugestehen, dass in der Zeit Dinge passiert sind, die uns gesellschaftlich gerade auch hemmen, das ist dann schwierig. Und zu sagen, dass reale Orte, physische Begegnungen auch eine große Berechtigung haben, das ist auch eine Diskussion, die man führen muss. Und das setzt ja viel mehr Zeit auch voraus.
Ja, das ist ein mega wichtiger Punkt. Und ich merke das, also wir merken das auch immer wieder, wie bei unseren Podiumsdiskussionen und Ausstellungen dieser Austausch auch im kleinen Rahmen stattfindet und wie unglaublich fruchtbar diese kurzen Stunden auch nur sind, allein um sich gegenseitig auch vielleicht zu empowern. Also auch eben nicht nur Wissensaustausch zu betreiben, sondern eben auch sich gegenseitig, ja, wie du auch gesagt hast, auch Geschichten zu erzählen, auch persönliche Geschichten zu erzählen, die andere wiederum, die das vielleicht gar nicht im ersten Moment betrifft, eben auch mitnehmen und auch mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und auch der Parameter Zeit, den sozusagen als gesellschaftlich relevant zu nehmen und darüber ein Buch zu schreiben, das ist, fand ich auch nochmal ein komplett neuen sozusagen Ansatz, der mich auch wiederum sehr inspiriert hat. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu deinem Buch. Magst du vielleicht kurz sagen, wie kamst du denn auf diese Idee? Also wie ist es denn vielleicht auch entstanden, sozusagen auch dieses Buch, weil das ja auch bestimmt ganz viel mit Zeit zu tun hatte. Magst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil es mich wirklich auch oder uns beide auch sehr inspiriert hat, diesen Faktor irgendwie auch in die Gedanken mit einzubringen?
Es hat tatsächlich auch lange gedauert, bis die Idee da war. Also die Buchbranche ist ja ganz stark so organisiert, dass mittlerweile Menschen, die schreiben, JournalistInnen auch angesprochen werden, so hey, hast du nicht mal Lust, ein Buch zu machen? Und feministische Themen verkaufen sich seit einigen Jahren wieder ganz gut, was schön ist. Und mich haben immer mal, als ich auch noch bei Edition F war, Verlage angesprochen und gefragt, willst du nicht ein Buch machen? Und ich habe zum einen gemerkt, wie soll ich ein Buch schreiben neben einem Vollzeitjob mit Kind? Und ich war ja auch zwischendurch alleinerziehend. Also da wusste ich immer, das geht einfach nicht. Und mir fehlte auch die Zeit, mich systematisch damit zu befassen, was könnte es denn sein? Und ich wollte nicht einfach nur, wie es ja auch immer wieder passiert, eine feministische Bestandsaufnahme schreiben. So, das sind aktuelle Diskurse. Mhm. Da habe ich keinen Mehrwert drin gesehen. Also ich wusste für mich, dass wenn ich überhaupt länger an etwas arbeiten möchte, dann muss es mich sehr stark reizen. Dann muss ich währenddessen dazulernen. Und ich muss den Eindruck haben, es ist vielleicht nochmal was wirklich Neues oder ein anderer Gedanke, den es so noch nicht gibt. Und ich habe das jahrelang, habe ich dieses Thema nicht gefunden. Und ich habe es dann irgendwann gemerkt, das war aber dann tatsächlich auch in der Zeit, in der ich mehr Zeit hatte, weil ich habe meine Stelle bei Edition F nach 5 Jahren gekündigt und habe eben auch gemerkt, ich habe neben dem Vollzeitjob noch nicht mal Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was möchte ich beruflich als nächstes machen. Als ich das eingesehen habe, konnte ich mir mehrere Monate Arbeitslosigkeit gewähren quasi, um mich neu zu orientieren. Und dann habe ich irgendwann in meinen SZ-Kolumnen entdeckt, in ganz unterschiedlichen Themen, dass sich viele gesellschaftliche Fragen auf die Dimension von Zeit runtergebrochen haben. Und da habe ich angefangen, weiter darüber nachzudenken. So, könnte das ein Thema sein? Hat das eine politische Relevanz? Und habe dann eben die These entwickelt, dass Zeit auch eine Dimension von Gerechtigkeit ist und dass man da nochmal gesondert drauf gucken muss, weil feministische Diskurse laufen oft über das Thema Geld oder auch Repräsentation, was auch richtig ist. Aber Zeit muss aus meiner Sicht nochmal gesondert betrachtet werden, weil die Gleichung Zeit ist Geld eben nicht ganz aufgeht. Und ich würde das als dritte Dimension hinzuziehen. Also ich sage nicht, dass Geld und Repräsentation weniger wichtig ist, sondern dass es ein Zusammenspiel ist aus finanziellen Ressourcen, Repräsentation und politischer Teilhabe und dann auch noch die Zeit, die möglichst frei und gleich verteilt zur Verfügung steht. Und was mein Anliegen mit dem Buch auch war und was ich mir erhoffe, ist, dass es aus den feministischen Bubbles weiter rausgeht. Also ich habe mir auch vom Begriff der Zeit erhofft, dass er möglichst geschlechtsneutral ist und insbesondere auch Männer mehr für das Thema interessieren könnte, weil ich wusste, wenn ich Care auf das Buch schreibe, dann ist die Chance, dass Männer das Buch in die Hand nehmen, nochmal geringer. Und also das Buch hat jetzt auch eine überwiegend weibliche Leserinnenschaft, was nicht nur daran liegt, dass es pink ist, sondern also was ich gelernt habe oder was ich eben auch immer so als These schon lange denke und über das Buch und die Rezeption noch mal stärker gemerkt habe, ist, dass männlich sozialisierte Personen weniger an gesellschaftlichen Wandel glauben und weniger solidarisch miteinander sind. Und ich denke, dass sie weniger davon ausgehen, dass sie substanziell etwas verändern können. Also zum einen wollen Männer natürlich weniger verändern, weil die gesellschaftliche Stellung, in der sie gerade sind, ist leichter, ist bequemer, aber sie haben nicht dieses Vorbild, das Frauen auch heute haben aus den emanzipatorischen Bewegungen, dass sich tatsächlich etwas verändern lässt, dass sich so etwas wie das Wahlrecht und die ganzen politischen Veränderungen, wie ich darf Erwerbsarbeiten gehen ohne Erlaubnis, ich darf ein eigenes Konto haben, dass so etwas möglich ist. Und dass diese Erfahrung, diese Vorbilder, die fehlt Männern aus meiner Sicht ganz immens, weswegen sie dann weniger so visionäre politische Bücher vielleicht auch kaufen und lesen, weil sie da skeptischer sind. Und ich glaube, Frauen und andere marginalisierte Gruppen, die schon immer in gesellschaftlichen Kämpfen involviert waren, weil es überlebensnotwendig war, sehen das anders und denken und träumen da vielleicht größer. Und ich hoffe, dass Männer das auch nochmal entdecken, dass sie ja auch anders leben könnten. Weil das nehme ich bei den Vätern in meinem Umfeld wahr, die auf der individuellen Ebene wieder versuchen, was zu ändern und dann vielleicht auch mal lange in Elternzeit gehen oder teilweise auch schon in Teilzeitmodellen arbeiten. Aber die begreifen das nicht als etwas Politisches. Die denken, das ist ihre eigene Entscheidung, sie können das, das ist schön, aber dass da Zusammenschlüsse gesucht werden und dass da gesagt wird, das wäre ja toll, wenn alle meine Kollegen das auch könnten, das passiert deutlich weniger. Aber diese Entwicklung der Individualisierung, die schwappt auch auf Frauen über. Also es gibt ja auch viele Frauen, gerade beruflich erfolgreiche Frauen, die sagen, nee, ich habe das ganz alleine geschafft. Und das ist dann auch wieder eine feministische Aufgabe, das zumindest innerhalb der Frauen zu stärken, dass sie das Solidarische beibehalten und sehen und nicht auch noch denken, wir schaffen das alles alleine und es hat nichts mit Zusammenschlüssen zu tun. Aber ich glaube, für Gleichberechtigung insgesamt braucht es vor allem auch eine Emanzipationsbewegung der Männer, die eben auch sagen, wir möchten anders leben.
Absolut. Da, Nathalie, halt bei mir im Kopf das Thema Intersektionalität im Kopf auch nochmal auf, eben so dieser solidarische Aspekt, Frauen untereinander, wie kann man sich gegenseitig stärken, wie kann man auch aus dem eigenen Kosmos rausdenken und möglichst ganzheitlich Menschen mitbewegen und auch Betroffenheit erreichen. Das ist auch ein Kernthema, warum wir uns immer wieder drehen, auch eben Nicht-Betroffene mitzunehmen und hier eine Sensibilität für die Themen auch zu fördern und Verständnis vor allem auch füreinander und im Idealfall gegenseitige Unterstützung dann auch im Rückkehrschluss.
Genau, und vor allem immer mit dem Aspekt sozusagen auch des Nicht-Betroffenseins, weil das ist ja eben auch immer die große Diskussion oder die große Frage, so die wir uns auch immer stellen, warum eben, die du ja vorhin auch schon beantwortet hast oder angesprochen hast auch, man immer sozusagen betroffen sein muss, um für etwas einzustehen. Und ich glaube, ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, eben diese gesellschaftlichen Räume, in denen eben solche Begegnungen stattfinden können. Ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall fehlt. Und weil du, Nico, gerade angesprochen hast, die Intersektionalität, ich glaube, dass grundsätzlich eben auch, was Zeit ja dann auch immer mit sich bringt oder Zeitarmut, dass es eben auch immer eine Form von Klassenfrage auch ist. Also das ist, glaube ich, auch total wichtig, irgendwie das immer sozusagen mit einzunehmen, dass auch diese ganzen Coaches, die mir zum Beispiel auf Insta auch immer ausgespielt werden, so hey, ist einfach nur eine Frage von Mindset, du kannst dir deine Zeit ja doch so einteilen, wie du willst, weil sie ist ja von Mensch erschaffen, so von Menschen erschaffen, also kannst du sie ja auch selber wieder dir so einteilen, dass es eben auch immer eine Frage, eine Klassenfrage auch ist.
Ja, und da wären wir wieder bei dem Punkt, sich für Menschen zu interessieren, die ganz anders sind als man selbst, auch innerhalb der Gruppe der Frauen oder Care-Verantwortlichen, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen oder auch sich zu informieren, was ist denn in deren Leben eigentlich das, was es ihnen schwer macht, nicht nur bei den Menschen, die mir möglichst ähnlich sind. Und beim Thema Zeit kommen auch ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Also zum einen ist es so, dass Menschen in schlecht bezahlten Berufen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten sehr viel stärker beispielsweise in der Schichtarbeit. Und das hat auch einen sehr großen Effekt auf die eigene Zeitverwendung, weil Schichtarbeit, gerade Schichtarbeit nachts oder am frühen Morgen, ist auch physisch anstrengender. Das heißt, die Zeit, die danach liegt, die kann ich weniger freigestalten. Wenn ich immer abends arbeite, kann ich auch weniger zu politischen Treffen gehen. Mir fehlt die Zeit mit Familien, ja. Also Schichtarbeit wirkt sich ja auch immer sehr, sehr stark auf Familien und Beziehungen aus. Das kann man mitdenken oder auch, dass im Wohnungsmarkt mit den steigenden Mieten Menschen mit kleinen Einkommen immer weiter aus den Zentren herausgedrängt werden, was bedeutet, dass sie längere Arbeitswege haben, wo auch wieder Zeit blockiert wird, die ich eigentlich für andere Dinge haben könnte. Wir wissen auch aus den Daten, dass Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund weniger Kita-Plätze in Anspruch nehmen, weil durch die Knappheit von Kita-Plätzen auch von den Eltern viel gefordert wird, um so einen Kita-Platz überhaupt zu bekommen. Und wenn es Sprachbarrieren gibt oder wenn ich aufgrund der Situation, dass ich sehr viel arbeiten muss, einfach gar nicht die Kapazitäten habe, mich auf die Weise um einen Kita-Platz zu kümmern, so kommen die Kinder, die eigentlich sehr viel dringender, gerade auch eine sprachliche Förderung später für die Schulen bräuchten, sind weniger in den Kitas. So das sind so unterschiedliche Aspekte von, wo Zeit fehlt, was wiederum soziale Ausschlüsse verstärkt, die in feministischen Diskursen mitgedacht werden müssen. Deswegen fängt es wirklich auch bei den Kitas schon an, ja. Wo wir zum einen sagen, wir brauchen dringend mehr Plätze, aber eigentlich müssen wir auch darauf gucken, wie diese Plätze verteilt werden und welche Kinder dringend Förderung brauchen und dass es auch unbequeme Lösungen bedeuten kann. Also wir sind ja jetzt schon in der Situation, dass gerade überall in Deutschland Kita-Öffnungszeiten verkürzt werden, weil die Fachkräfte nicht da sind, was berufstätige Eltern vor große Probleme stellt. Aber das ist ein Problem, das wird sich die kommenden Jahre weiter verschärfen. Wir haben keine kurzfristige Lösung dafür. Darauf müssen wir uns als Gesellschaft, aber auch als Eltern einstellen und aber auch eigentlich fordern. Es kann nicht bedeuten, dass weniger Kinder insgesamt in die Kitas gehen und dass einige Familien verlieren. Aus einem solidarischen Gedanken müssten wir eigentlich sagen, ja, es bedeutet weniger Betreuungszeit für alle, aber wir müssen diese Betreuungszeit auf möglichst viele Kinder verteilen, sodass alle Kinder eben auch in Kitas gehen können. Und das bedeutet dann Einschnitte im politischen Leben. Und da fängt dann eben auch Solidarität an, in dem Moment, wo ich sage, es bedeutet für mich ganz persönlich, dass mein Leben schwieriger wird, wenn es von anderen leichter wird. Also deswegen könnte eher eine feministische Forderung sein, ja, wir tragen verkürzte Öffnungszeiten mit, wenn das bedeutet, dass gerade Kinder, die die Förderung brauchen, mit in die Kitas kommen. Und es darf keine Ellbogendebatte sein, so nee, wir müssen hier alle unseren Vollzeit-Kita-Platz behalten. Und an dem Punkt sieht man dann eigentlich auch wieder, da müssen sich wirklich Frauen übergreifend zusammentun und auch den Konflikt mit Männern und Partnern suchen. Weil was eigentlich passieren muss, was in familienpolitischen Diskussionen eben wenig passiert, ist, dass Männer in die Pflicht genommen werden. Die Kita-Krise, also eine wichtige Lösung für die Kita-Krise ist, dass Männer Arbeitszeiten reduzieren und sich an der Kinderbetreuung beteiligen. In dem Moment kann ich verkürzte Öffnungszeiten besser abfedern. Es gibt gerade eine neue Studie vom WSI, die gezeigt hat, dass die Verkürzung der Kita-Öffnungszeiten auch, genau wie in der Corona-Pandemie, wieder überwiegend von den Müttern geschultert werden. Das heißt, die Männer nehmen sich aus der Verantwortung raus, werden auch politisch nicht adressiert. Aber eigentlich müssten Frauen fordern, dass Männer die Kita-Krise mit abfedern, anstatt dass wir sagen, nee, wir wollen unsere Vollzeit-Kita-Plätze behalten, ist uns doch egal, was mit den Kindern passiert, die noch keinen haben, sondern und dann wird es eben innerhalb der Mütter ausgetragen und da werden bestimmte Gruppen von Müttern marginalisiert, aber eigentlich müssen wir sagen, nee, die Väter müssen mit ins Boot, sodass alle Kinder Kita-Plätze haben können und da ist gerade Familienpolitik sucht diesen Konflikt nicht so stark. Und ich finde, FeministInnen müssen das jetzt tun, dass sie aufzeigen oder eben auch diesen Konflikt stärker suchen, dass wir eben zeigen, dass die Care-Krise auch Frauen unterschiedlich betrifft, dass das ausgeglichen werden muss, aber dass dann diejenigen, die sich gerade schön raushalten, endlich mit ins Boot müssen. Weil das fand ich auch so interessant jetzt an der Debatte über die Elterngeldkappung.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ich hatte sowohl in sozialen Netzwerken als auch medial den Eindruck, dass das vor allem von Frauen diskutiert wurde. Und bei vielen Männern, die haben sich überhaupt nicht tangiert davon gefühlt, weil eben ja auch immer noch über die Hälfte der Väter nimmt keine Elternzeit. Das heißt, sie fühlen sich nicht betroffen. Und das Traurige daran ist ja, dass sie offenbar nicht so solidarisch mit ihren eigenen Partnerinnen und den Frauen in ihrem Umfeld sind, dass sie merken, dass es auch ihr Thema ist. Aber das fand ich völlig faszinierend. Das Thema war absolut von Frauen dominiert.
Und ich fand es auch tatsächlich, um nochmal auf den auf die Klassenfrage zu kommen, auch eigentlich eine moderne Form des Klassenkampfes.
Ja.
Ich habe das bei Lower Class Jane gelesen, um sie da jetzt zu zitieren auch, und habe das wirklich, das war für mich sehr, sehr treffend formuliert, und das hat man da auch nochmal gemerkt, wie die Gruppe der Mütter einfach keine Einheit ist. Und das merken wir ja auch bei Faces of Moms immer wieder, wie unterschiedlich Menschen eben intersektional sozusagen betroffen sind von Themen, und was auch hier wieder der Parameter Zeit gemacht hat, dass überhaupt so eine Petition zu starten, die so zu vermarkten, wie viel Zeit und Machtgefälle sozusagen da auch mit reingespielt haben, hat für mich diese Debatte auch nochmal sehr krass verdeutlicht. Ja.
Ja, das ist ein hervorragendes Beispiel, unter anderem für den Aspekt von: Habe ich neben meinem Beruf, neben meiner Familie Zeit, Online-Aktivismus oder Aktivismus in der realen Welt zu organisieren? Und da sind Menschen in höheren Einkommensgruppen absolut privilegiert, weil viele von denen ja auch Babysitter nachmittags in Anspruch nehmen oder sogar eine Nanny haben. Das heißt, die haben eben nach Feierabend Zeit, mal eben so eine Petition zu starten. Dann natürlich auch noch gesellschaftlich, dass die Anliegen von reichen Leuten einfach stärker wahrgenommen werden. Chelsea Dehnert, der sollte man unbedingt auf Instagram folgen. Mhm. Die hat einen ganz tollen Text auch dazu geschrieben. Und das Problem oder die Herausforderung bei familienpolitischen und feministischen Themen ist, dass sie so unglaublich komplex sind. Also was da ja passiert ist, ist, dass die Debatte über das Elterngeld, die eigentlich wichtigere Debatte über die Kindergrundsicherung, gekapert hat, dann kam plötzlich als politische Lösung auch noch die Abschaffung des Ehegattensplittings mit in den Raum, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also das verdrängt auch wieder das Thema der Kindergrundsicherung. Und das alles auseinander zu flechten, das setzt so viel Wissen voraus und so viel Zeit voraus und auch Raum voraus, den Medien überhaupt nicht bieten. Weil das mal zu erklären, was da eigentlich passiert, oder gut zu erklären, warum das Ehegattensplitting absehbar überhaupt nicht die Kindergrundsicherung finanzieren kann und warum, also es ist eine wichtige Debatte und das Ehegattensplitting muss unbedingt abgeschafft werden, aber die Kindergrundsicherung muss gerade anders finanziert werden. Und da es ein Vorhaben der aktuellen Bundesregierung ist, müsste die Debatte eigentlich auf der Kindergrundsicherung gerade liegen. Wie kriegen wir das hin? Wie wird das finanziert? Ehegattensplitting ist nicht im Koalitionsvertrag, wird diese Legislatur nicht kommen. Also wir müssen das jetzt wirklich, also es sollte auf gar keinen Fall gemeinsam diskutiert werden. Es lenkt wieder nur ab. Und das ist alles so komplex. Und dann wird gleichzeitig Familienpolitik immer noch als Gedöns stilisiert. Aber es setzt einfach wahnsinnig viel Wissen voraus, das zu durchdringen und dann auch zu wissen, wie verhalte ich mich? Weil das hat die Petition zum Elterngeld auch ganz gut gezeigt. Also zum einen die Dynamik von Social Media, was schnell ist, was eben auch eine Dimension von Zeit ist. Man unterzeichnet dann schnell etwas, ohne sich vorher gut informiert zu haben,
stimmt.
Worum geht's da eigentlich? Wer hat die Petition initiiert? Könnten da auch noch andere politische Interessen hinterliegen? Und dann auch wirklich zu verstehen, betrifft es mich? Weil das war ja die große Diskrepanz, dass die Petition von immens vielen Menschen unterzeichnet worden ist, weit über die reale Betroffenheit hinaus, wo viele auch gar nicht verstanden haben, bin ich betroffen oder nicht, weil die Petition auch so ein bisschen so aufgemacht war, Elterngeld wird für alle gestrichen. Und dann viele gleich gedacht haben, so, ich bekomme kein Elterngeld mehr. Dann habe ich wieder ganz stark an der Petition auch gemerkt, wie viel Wissen es alleine braucht, um zu verstehen, wie Politik funktioniert. Weil, also ich habe selber im politischen Betrieb gearbeitet und weiß als Journalistin auch ganz gut. Gesetzesänderungen kommen ja dann, wenn sie angekündigt werden, erst viele Monate später. Also die Elterngeldkappung, da war mir von vornherein klar, die kann frühestens zum 1. Januar 2024 kommen. Aber das wissen einfach ganz viele nicht. Und dann haben eben hochschwangere Frauen gedacht, das trifft mich jetzt. Und ich bekomme jetzt kein Elterngeld mehr, weil sie eben diesen politischen Mechanismus nicht wussten, dass das frühestens im nächsten Jahr kommen kann. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie viel man vermitteln muss oder wie viel mehr Hintergrundwissen man gerade auch als Journalistin, aber auch in der politischen Kommunikation geben muss. Also eigentlich hätten die politischen VertreterInnen gleich sagen müssen, wenn es kommt, kommt es erst ab 2024. Das hätte ganz viel Sorge von Menschen auch abgefedert.
Ja, und auch überhaupt auch die Möglichkeiten der Sprache auszuschöpfen und quasi Nicht-Betroffene in dem Fall davon zu überzeugen, dass es sie betrifft und dass sie sozusagen unterschreiben, das fand ich auch nochmal eine ganz spannende Dynamik in diesem Fall. Aber vielleicht, um ja so langsam zum Schluss zu kommen, Theresa, was wäre denn für dich so eine gesellschaftliche Vision vielleicht, weil wir jetzt viel auch über verschiedene Themen gesprochen haben, die wichtig wären, auch Gesetze zum Beispiel abzuschaffen oder Kindergrundsicherung einzuführen. Gäbe es also einfach vielleicht auf so einer gesellschaftlichen Ebene eine Form für dich, die du dir wünschen würdest oder die eine Vision für dich wäre? Und vielleicht auch, wenn du magst, auch für dich ganz persönlich. Also was ist für dich vielleicht in Zukunft relevant oder was wäre so eine Vision für dich auch? Auch ganz persönlich.
Also was ich mir gesellschaftlich wünschen würde, ist, dass ganz viele Menschen zu dem Verständnis kommen, dass sie ein Recht auf Zeit haben. Also dass wir Zeit wieder viel stärker politisieren und dass wir für uns beanspruchen, wir haben ein Recht auf Zeit für uns selbst. Wir haben ein Recht auf Zeit für politisches Engagement. Wir haben ein Recht auf Zeit, um stabile Beziehungen aufzubauen. Und das also das wirklich durch und durch als politische Frage begreifen und daraus dann ableiten, dass so, wie wir gerade leben, arbeiten, Gesellschaft organisieren, dass das veränderbar ist, dass es nicht naturgegeben ist, dass es immer die 40-Stunden-Woche gab und wir weiterhin so leben müssen, sondern dass wir uns alles vorstellen dürfen und uns Alternativen vorstellen dürfen und dass es legitime Interessen sind und keine Luxusanliegen. Also das wünsche ich mir wirklich gerade für Mütter und Care-Verantwortliche, dass sie aus der Bittstellerposition rauskommen und das nicht rechtfertigen, sondern sich wirklich zugestehen, dass wenn sie spüren, das Leben müsste doch eigentlich anders organisiert sein, dass das ganz legitim ist und dass sie richtig in diesem Empfinden liegen. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein hat, dass man ein Recht darauf hat, dass man das nicht selbst gewählt hat und schuld daran ist, wie es gerade ist. Das gibt schon mal Stärke, um auch dann dafür einzutreten und nicht immer nur zu sagen, also könnten wir vielleicht, sondern das wirklich zu verinnerlichen, dass es anders geht, weil wir Gesellschaft schon ganz oft verändert haben. Und ich hoffe, dass es politisch aufgegriffen wird, weil es ist aktuell hochrelevant, dass wir allen Menschen Zeit gewähren, sich mit Gesellschaft zu befassen, sich einzubringen. Das ist gerade auch, wenn die rechten Parteien an Zuspruch gewinnen, was ja nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern so ist, sondern auch in den westdeutschen. Das setzt voraus, dass Menschen sich vor Ort engagieren können, weil der Aufstieg der rechten Parteien hängt daran, dass da Menschen sind, die Zeit haben, zu mobilisieren. Und dem kann man nichts entgegensetzen, über Debatten in sozialen Medien oder nur über Maßnahmen der Bundespolitik, sondern das braucht konkretes Engagement vor Ort. Und da müssten eigentlich alle demokratischen Parteien, die diese Entwicklung stoppen wollen, sagen, die Menschen brauchen Zeit, um sich vor Ort zu engagieren. Und das steht eben im Konflikt mit der 40-Stunden-Woche oder auch, wie wir gerade Familie organisieren. Und also deswegen ist es essentiell für die Demokratie, dass wir auch Zeit haben. Und das, also meine, das ist so eigentlich die Vision, die ich habe, dass wir diese vielfältigen Funktionen von Zeit wiedererkennen und aufhören zu sagen, die Zeit, die wir in die Berufe stecken, ist die allerwichtigste Zeit. Erwerbsarbeit ist auch wichtig, weil wir ganz viele tolle Dinge über Erwerbsarbeit organisieren. Aber das Leben ist sehr viel reichhaltiger. Und das hoffe ich, dass es möglichst viele Menschen erkennen, dass es anders geht, dass es lohnt, sich zu engagieren und dass man etwas verändern kann. Und jetzt auch gerade nach der Zeit der Pandemie, weil ich würde sagen, wir sind alle noch nicht wieder im Davor angekommen und viele sind noch träge, gehen weniger raus, dass wirklich möglichst viele Menschen versuchen, Begegnungen zu suchen und auch dann wieder erfahren, was da für eine Kraft entsteht. Weil deswegen freue ich mich so, dass ich so viel auf Lesungen sein kann oder generell wieder auf Veranstaltungen gehen kann, weil die Energie, die gemeinsam in Räumen entsteht, die gibt einem ganz viel zurück und daraus geht man gestärkt dann wieder auch in die politische Arbeit oder in die eigene Familie und das wieder zu erfahren, das würde ich wirklich allen Menschen empfehlen. Also ich liebe das Internet durch und durch. Durch soziale Medien entstehen viele tolle Dinge, aber wir brauchen die realen Begegnungen und die Gruppen, in denen wir aktiv sind, die brauchen wir genauso.
Wow. Also ich kann das an der Stelle nur so zurückgeben. Danke für deine Energie. Ich finde, das war jetzt genau passend. Das war für mich jetzt ein wunderbarer Raum, den wir jetzt hier geschafft haben. Und ich hoffe, dass die HörerInnen das genauso auch mitfühlen können. Ich fand es super inspirierend. Vielen Dank für deine Zeit und ja, deine Energie und auch dein Wissen. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke euch für eure tolle Plattform, in die ihr auch viel Zeit steckt.
Ja, genau. Also ich musste auch eben gerade daran denken, irgendwie, dass es mich jetzt persönlich auch dein Abschluss nochmal inspiriert, weil man ja doch viel auch mit Ohnmacht zu tun hat. Auch immer wieder, auch vor allem, wenn man aktivistisch unterwegs ist, oft das Gefühl hat, nee, es bringt nichts, lassen wir es. Es ist einfach zu anstrengend, es ist nicht zu vereinbaren. Und eben das so zu sehen, dass man nicht den Fokus eben, wenn man das Privileg natürlich auch hat, neben der Lohnarbeit sozusagen andere Dinge machen zu können und dass es eben wichtig ist, dass es alle Menschen machen dürfen und sollten vor allem auch, hat mich jetzt auch nochmal motiviert, da nochmal Zeit zu investieren und auch Faces of Moms vielleicht nochmal in eine andere Richtung auch irgendwie zu bringen. Also vielen Dank dafür.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf allen gängigen Plattformen.
Oder wenn ihr könnt und möchtet, gebt uns einen digitalen Kaffee über Coffee aus. Link in Bio.